mal da bin, der Podcast von und mit UDAM and Friends. Selten haben wir in einer Podcast-Folge so feurig leidenschaftliche Antworten bekommen wie von unserem heutigen Gast. Wir spannen dabei den Bogen von Elendsverwaltung über dänische Comics bis hin zu Wachküss-Szenarien. Wer wachgeküsst werden soll und was das alles am Ende mit Psoriasis zu tun hat, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin Christine von UDAM, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiger Podcast-Gast ist natürlich wie meistens auf jeden Fall schon mal Dermatologe. Und zwar Professor Doktor der Dermatologie, Gründer und langjähriger Leiter des Psoriasis-Zentrums in der Hautklinik in Kiel. Dort auch Ansprechpartner in der Region Kiel des PSONetz und seit 1996 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Psoriasisbund. Er ist außerdem Autor und Co-Autor von mehr als 360 begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit Listung in der Medline-Datenbank. Damit aber noch nicht genug. Ich könnte jetzt hier noch ewig Sachen vorlesen. Das werden wir aber alles jetzt gleich mit ihm noch im Gespräch ein bisschen genauer herausfinden. Jetzt aber erstmal ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Ulrich Morwitz. Hi.
Hi, Christine. Danke für die Einladung. Danke, Thyra. Die Liste der Publikationen hat sich mittlerweile deutlich erhöht.
Siehst du, das ist immer am Anfang gleich meine erste Frage. Habe ich alles richtig so wiedergegeben oder gibt es was zu ergänzen? Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und du hast gerade schon was Wichtiges gesagt, nämlich wer heute auch noch mit uns hier zusammensitzt, nämlich die Thyra, die heute meine Co-Moderatorin ist. Also erstmal herzlich willkommen und guten Abend, liebe Thyra.
Schönen guten Abend auch aus Kiel.
Und Thyra, du hast dir den Uli heute in den Podcast gewünscht. Erzähl mal bitte, also neben dem Beeindruckenden, was ich gerade schon vorgelesen habe, das reicht eigentlich schon als Legitimation. Aber warum wolltest du den Uli heute im Podcast haben? Woher kennt ihr euch?
Ja, da muss ich Uli jetzt mal fragen. Und zwar frage ich ihn mal, ob er noch weiß, was er am 26.04.1999 gemacht hat. Das ist jetzt ein bisschen gemein.
Einen mittlerweile älteren Menschen so etwas zu fragen, liebe Thyra, ist schwierig. Denn mein Langzeitgedächtnis in dieser Beziehung ist nicht so ganz phänomenal. Ich kann mir zwar sehr gut Hautbefunde merken und die dazugehörigen Patienten auch wieder erkennen, aber sowas, Aber du wirst mich aufklären.
Ich werde dich aufklären. Und das finde ich auch sehr sympathisch, dass du dir solche kleinen Zahlen nicht merken kannst. Denn es gibt ja auch den schönen Spruch, nichts zeichnet einen schlichten Menschen mehr aus als den exakten Umgang mit kleinen Zahlen. Ich habe das auch nicht im Kopf gehabt, aber ich habe gedacht, das müsste ungefähr um diese Jahreszeit gewesen sein. Habe es nachgeschaut. Da habe ich nämlich das dritte Staatsexamen abgelegt und du hast mich geprüft am 26.04.99. Und am 1.05.99 bin ich meine Stelle angetreten, die AIP-Stelle in der Universitätshautklinik, und netterweise hast du direkt nach der Prüfung gesagt, so jetzt können wir uns auch duzen, und solange duzen wir uns jetzt auch schon, solange kennen wir uns. Und ich habe natürlich dich auch ein bisschen beobachtet über all die Jahre und dein Schaffen und dein Werden in der Dermatologie, und darum habe ich mir sehr gewünscht, dass wir dich zu deinem großen und deinem Lieblingsthema hier mal im Podcast haben. Aber jetzt will ich gar nicht von mir und meinem Examen sprechen, sondern eigentlich unbedingt von dir und als erstes einmal hören, warum bist du eigentlich Dermatologe geworden?
Ja, die Frage habe ich erwartet und die muss ich ein bisschen quer beantworten, weil ursprünglich wollte ich Allgemeinarzt werden. Ganz ursprünglich wollte ich überhaupt erstmal Arzt werden und dann hatte ich so die Vorstellung Allgemeinarzt und dann während des Studiums habe ich aber gemerkt, dass das alles gut läuft und die Medizin mir wirklich den Spaß macht, wie ich mir das erhofft habe. Und dann habe ich irgendwann mal natürlich auch darüber nachgedacht, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und da war in Kiel so ein bisschen der Rumor, dass es in der Dermatologie gute Doktorarbeiten gibt. Und dann bin ich tatsächlich mit meiner Schwester, die zur gleichen Zeit in Kiel auch studiert hat, auch Medizin, bin ich irgendwann im Büro von Professor Enno Christophers in der Hautklinik aufgeschlagen. Und wir hatten einen Termin und wir haben gefragt, ob er Promotionsarbeiten zu vergeben hat. Und er hat uns ein bisschen interviewt in seiner unnachahmlichen Art. Und dann hat er gesagt, ja, hätten wir. Und dann hat er uns ein Thema vorgeschlagen. Meine Schwester hat dann das nicht so gut gefunden. Die ist dann später in die Pathologie sozusagen abgeglitten. Aber ich habe das Thema sehr spannend gefunden. Da ging es um die Rolle von neutrophilen Granulozyten bei der Psoriasis tatsächlich. Aber mit einem kleinen Schlenker, nämlich, was machen Neutrophile denn sonst? Wie kann man sie aktivieren? Und was für Verhaltensweisen zeigen sie, wenn sie wandern? Also die berühmte Chemotaxis. Und das war damals ein Schwerpunkt in Kiel. Und damit bin ich in das wissenschaftliche Labor geraten und dort zusammengetroffen mit Professor Jens Schröder. Und Jens Schröder war ein Unikat. Er war kein Mediziner, sondern Chemiker. Dazu muss man sagen, dass Enno Christophers damals ein großer Visionär war. Und er war der Erste, der in einer Universitätshautklinik eine Assistentenstelle für einen Dermatologen mit einem Chemiker, also einem Naturwissenschaftler, besetzt hat, um einfach auch höherwertige medizinische Forschung zu machen auf einem Niveau von Naturwissenschaft. Und diese Doktorarbeit, das dann Kennenlernen der Dermatologie hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich müsste mich für Dermatologie interessieren. Dann kam das praktische Jahr und da habe ich einen Tertial in der Herz- und Gefäßchirurgie verbracht und habe gesagt, nee, du musst alles vergessen, du wirst Herzchirurg. Es war so ein faszinierendes Fach und das war eine Aufbruchstimmung damals so nach der ersten Herztransplantation. Und irgendwann hat dann während dieses Tertials meine damalige Freundin und jetzige Frau gesagt, also du kannst das gerne werden, aber ohne mich. Weil man dann so komische Verhaltensweisen an den Tag legt, die so mit dem normalen Leben schwer vereinbar sind. Denn Herzchirurgie ist immer mit Drama verbunden. Und so bin ich dann von der Herzchirurgie in die Dermatologie gekommen und habe es aber nie bereut. Das ist ein fantastisches Fach und ich bin wirklich Hautarzt mit Leidenschaft.
Ach, spannend. Da wusste ich gar nicht, dass du wirklich eigentlich ja über die Forschung gleich oder über die Doktorarbeit in die Dermatologie gekommen bist. Und das muss ja dann wirklich damals auch, wie du sagtest, schon visionär gewesen sein. Denn ein bisschen davor sozusagen war Dermatologie noch bunte Farbstoffe und Creme und Salben hilft allenthalben. Ne? Und dann ist es irgendwann wirklich sehr viel wissenschaftlicher geworden dort.
Ja.
Mit spannenden Themen.
Absolut. Bunte Farbstoffe, nichts gegen bunte Farbstoffe, wo sie angebracht sind. Ich bin nach wie vor ein Freund der blauen Farbe für bestimmte Erkrankungen. Anderes Thema, vielleicht anderer Podcast, aber tatsächlich ist so, auch da war Enno Christophers Visionär und hat gesagt, ohne basiswissenschaftliche Forschung kommen wir in der Dermatologie nicht weiter. Und er hat eben zusammen mit Jens Schröder genau das gemacht und ich hatte auch das Glück, zur richtigen Zeit in der richtigen Arbeitsgruppe zu sein, wo wir viele interessante Entdeckungen gemacht haben und gemeinsam auch sehr gut veröffentlicht haben. Das war damals noch wirklich ein Wettbewerb und das Schreiben von Publikationen war abenteuerlich, weil es ja zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Computer gab. Das heißt, wir haben das mehr oder weniger handschriftlich gemacht, diktiert und dann gab es eine Sekretärin und der hat Enno Christophers einen der ersten Schreibcomputer, die es gab, spendiert. Ein Gerät, was einen halben Raum eingenommen hat, mit so einer IBM-Kugelkopf-Druckmaschine versehen war und riesengroßen Festplatten, auf denen dann irgendwas gespeichert wurde. Und so haben wir unsere anfänglichen Publikationen gemacht. Aber das mal miterlebt zu haben, war schon jetzt in der Rückschau mega spannend.
Und deswegen sind aus den von mir anfangs genannten mehr als 360 Publikationen wie viele geworden schlussendlich?
Ja, wir sind so bei 410 im Moment. Aber das ist insofern gar nicht so wichtig wie viele, sondern es ist eigentlich viel wichtiger zu fragen, wen interessieren diese Publikationen? Ich kann natürlich in einem fantastischen Journal mit einem unglaublichen Impact-Faktor etwas Exotisches berichten, was dann von einer Handvoll Leuten mal zitiert wird. Und das war eigentlich auch bei unserer Arbeitsgruppe nie die Intention, sondern wir haben versucht, Wissenschaft zu machen auf eine Art, auf der andere auch aufbauen können. Und das berühmte Zitieren von Arbeiten ist eigentlich viel wichtiger. Und es kann auch sein, dass man mal eine Arbeit in einem Journal publiziert, was gar nicht so hoch gewertet ist, aber einfach durch die Zahl der Zitate von anderen dann natürlich enormes Gewicht bekommt. Und dafür gibt es tatsächlich auch einen Faktor in der Wissenschaft, das nennt man den H-Faktor oder den Hirschfaktor. Und der ist eigentlich viel bedeutender als der generelle sogenannte kumulative Impact-Faktor. Jetzt sind wir ganz tief in der Bewertung von Wissenschaft.
Ich weiß aber deinen H-Faktor.
Welchen denn? Der alte, der da noch steht oder
der
stand?
Der da noch stand, der war irgendwas an die Mitte 60.
Genau, der ist mittlerweile sicherlich auch etwas höher geworden, weil wir haben einige Arbeiten gemacht, auf die wir auch alle sehr stolz sind und denen ich sage bewusst wir. Weil das niemals etwas ist, was Einzelne alleine machen, sondern es ist immer eine Teamarbeit. Und wenn man internationale Teams zum Beispiel zusammenbringt und einen wichtigen sogenannten Konsensus macht, der wirklich die ganze Welt dann interessiert und wo dann auch entsprechend das umgesetzt wird und viel zitiert wird, das ist eigentlich der größte Erfolg, den man haben kann. Und damit steigt dann dieser Hirschfaktor an. Und das ist eigentlich das, worüber wir dann alle und wir Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch wirklich stolz sein können, wenn wir einen hohen Hirschfaktor erreichen.
Das gehört gar nicht zum Thema. Mir fällt jetzt was ein, was ich gerade letzte Woche gelernt habe, dass der Tatort in seiner Qualität bewertet wird mit Elchen. Das scheint also irgendwie alles sehr tierisch.
Also,
tierisch in der Wissenschaft mit Hirschen und der Tatort mit Elchen.
Tatort kriegt dann 5 bis 10 Elche als Bewertung? Oder wie
ich glaube, 1 bis 5 waren es, ja. Ja, also ganz anderes Thema. Aber ich bin ganz begeistert von dem. Na gut, das ist ja auch alles Flora und Fauna. Sag mal, Uli, dann hast du also während deiner Facharztausbildung weiter geforscht. Und wie bist du dann eigentlich in die Richtung Psoriasis?
Ja.
Ich will nicht sagen abgedriftet, sondern zum Glück ja hingedriftet.
Hingedriftet ist eigentlich der gute Ausdruck, ja. Enno Christophers hat damals auch noch die Möglichkeit gehabt, die Wissenschaft machen wollten, auch mal von der klinischen Arbeit freizustellen. Und bei mir fing es tatsächlich so an, dass ich die ersten 2 Jahre oder sogar 2,5 Jahre in der Dermatologie gar keine Klinik gemacht habe, sondern allein im Labor war am Anfang und dann eine Laborarbeitsgruppe aufgebaut habe mit MTAs, mit Drittmitteln etc., so dass ich, als ich dann in die Klinik gegangen bin, sozusagen das Labor neben der Klinik laufen lassen konnte. So dass mich also die Wissenschaft ein ganzes Berufsleben über begleitet hat, was natürlich ein fantastischer Vorteil war. Das ist heute fast nicht mehr möglich bei der Personalknappheit und auch bei den Zeitressourcen, die die Mitarbeitenden haben. Das ist eigentlich ein Drama, dass das nicht mehr möglich ist, weil diese Freiheit, die wir hatten, auch mal zwischendrin, wenn etwas Besonderes anstand oder wir eine Forschungsserie, eine experimentelle Serie machen mussten, dann konnten wir auch zwischendurch nochmal eine Freistellung bekommen. Und das war segensreich für die Arbeit, die wir in der Klinik gemacht haben. Und auch das tut mir immer total leid, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen dieses Privileg leider nicht mehr genießen können oder nur noch in ganz wenigen Ausnahmesituationen genießen können. Und heute gibt es ja den klinischen Scientist als echtes Programm, wo eben auch genau das inkludiert ist, dass er die Betreffende für eine Zeit lang für Wissenschaft freigestellt wird und dann wieder in die Klinik geht und dann entsprechend nach dem Fortschritt des wissenschaftlichen Programms immer mal wieder Freistellungszeiten hat, um sich wirklich der experimentellen Forschung auch voll 100%ig widmen zu können. Mhm. Denn so eine Nebenbeiforschung, die kann es theoretisch geben, aber die wird meiner Meinung nach nie wirklich erfolgreich sein.
Weißt du was, zum Thema Nebenbeiforschung und Sprechzimmer und wie man sich da aufteilt, würde ich gerne, Thyra, wenn du einverstanden bist, unseren Wordrap einstreuen. Da gibt es nämlich eine passende Frage dazu.
Ja.
Und unser Wordrap, lieber Uli, der ist nämlich dafür gemacht, noch ein bisschen dir das ein oder andere Private aus der Nase zu ziehen und dich noch etwas tiefer kennenzulernen. Aber auf eine ganz knackige, kurze Art und Weise. Ich werfe dir immer 2 Begriffe zu, die möglichst gegensätzlich sind und du musst dich innerhalb von Sekunden für einen von beiden entscheiden. Du darfst aber gerne auch eine kleine Geschichte dazu erzählen, wenn dir eine passende einfällt. Ich fange einfach mal an damit. Wir starten mit Winter oder Sommer?
Sommer.
Cabrio oder SUV?
Cabrio.
Passt da direkt dazu, logischerweise. Outdoor-Action oder Kunstgenuss?
Outdoor-Action.
Hardrock oder Brahms?
Weder noch. Jazz.
Was liegt? Okay. Sushi oder Currywurst Pommes?
Beides.
Ja, und jetzt kommt die eine Frage, die mich dazu gebracht hat, nämlich Labor bzw. Forschung oder Sprechzimmer?
Auch beides. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Frage, weil ich bin ja Arzt geworden. Und ich liebe den ärztlichen Beruf deshalb, weil ich damit Menschen zu tun habe. Und ich empfinde das als riesengroßes Privileg, dass ich jeden Tag mit anderen Menschen zu tun habe. Das ist wie zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, die über ihren Beruf schwärmen, weil sie immer mit Menschen zu tun haben. Und dieses ist, glaube ich, auch ein Merkmal des Arztberufes, dass man gerne mit Menschen umgeht, dass man natürlich ihnen hilft in irgendeiner Form, aber allein der Umgang, das Zuhören, das sich mit den Menschen beschäftigen, das macht mir als Arzt einfach unfassbar viel Spaß. Und da sehe ich auch, auch wenn das Wort fürchterlich klingt, da sehe ich auch echt meine Berufung drin. Und ich muss auch sagen, ich habe meinen Beruf nie als Beruf empfunden, sondern immer als Hobby und habe mich in der glücklichen Lage gesehen, meinen Beruf als Hobby auszuführen. Und das mache ich auch jetzt noch weiterhin. Und das ist eigentlich auch ein Privileg, was man gar nicht hoch genug schätzen kann.
Das fühle ich total mit dir. Das ist so was Wichtiges, wenn man seinen Beruf so sehr lieben kann und darf. Schöne Antwort. Die letzte Frage im World Rap ist noch Politreportagen oder Netflix-Serien?
Auch eigentlich beides, wobei ich auch das Netflix nicht so unbedingt mag. Ich bin ein bekennender Comic-Fan. Ich gucke und lese für mein Leben gerne Comics und finde einfach diese Art, Menschliches im Rahmen von Comicfiguren und sei es die berühmte Ente darzustellen und so auf die Basis zurückzuführen, die finde ich einfach grandios. Dazu die Sprechblasen und dass man mit wenigen Bildern ganze Geschichten erzählen kann, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und meine Frau kommt ja aus Dänemark und da musste ich ja irgendwann Dänisch lernen. Und in Dänemark gibt es eine fantastische Comickultur und die meisten Comics, die ich lese, die lese ich tatsächlich auf Dänisch. So dass ich mein Dänisch immer wieder aufmöble, weil wir nicht so viel Gelegenheit haben, in Dänemark zu sein und mit der Familie zu sprechen, so dass ich immer eigentlich immer ganz gut bin, wenn ich dann dahin muss, dass ich mich auf Dänisch gut unterhalten kann.
Wahrscheinlich anders. Besonders mit der Jugend, dann Schluckurks im Comic Dänisch.
Ja, in Dänemark ist das eine tolle Tradition und es gibt auch in Kopenhagen und in anderen Städten wie Odense und so weiter, gibt es richtige Comic-Shops, wo man auch antiquarisch Comics bekommen kann, die es schon gar nicht mehr gibt. Und da zu stöbern ist einfach ein unfassbares Vergnügen.
Ach cool. Das habe ich echt noch nie von einem unserer Gesprächspartner gehört. Das ist was sehr Außergewöhnliches, aber witzig. Okay, aber damit wissen wir jetzt auch alle privaten Details von dir, die noch wichtig gewesen wären und können jetzt wieder zurückkommen zu deiner eigentlichen Berufung, wie du es ja auch so toll genannt hast, Thyra. Da hast du jetzt bestimmt noch ein paar Fragen auf Lager.
Ja, passend auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dem Umgang mit den Menschen und dem Arztberuf und deinem langjährigen Hobby jetzt schon, Uli. Das ist ja, wie du gesagt hast, die Psoriasis schon lange gewesen und dieses Hobby hat sich ja über die Jahre wahnsinnig entwickelt. Also in den Anfängen war das auch die Gespräche mit den Patienten und die Behandlungen, die durchgeführt wurden, ja ganz andere noch. Wie war das damals so als in den Anfängen deiner Psoriasis-Karriere?
Ich erinnere mich gerade, dass ich dir ja noch die Antwort schuldig geblieben bin, wieso ich auf die Psoriasis gekommen bin. Und das war eigentlich so, dass wir im Labor sehr viel Forschung gemacht haben mit den Schuppen von Psoriasis-Patienten. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch, Thyra, dass es ja damals, um unseren Rheumatologen zu zitieren, Elendsverwaltung war, was wir gemacht haben mit den entsprechenden chronisch kranken Menschen. Die kamen alle drei Monate für drei Wochen stationär, wurden mit Teer und Signolin behandelt. Und wenn sie kamen, dann haben sie im Bett vielfältig ihre Schuppen hinterlassen. Und da wir aus Schuppenmaterial ganz viel wertvolle Eiweißstoffe extrahiert haben mit analytischen Methoden, waren wir immer dazu am Anfang verdonnert, diese Schuppen zu sammeln und ins Labor zu bringen. Und da bekamen wir natürlich auch Kontakt zu den Menschen, haben gesehen, wie diese Menschen leiden. Das ist ja unfassbar gewesen damals. Und da Enno Christophers halt auch ein sehr bekannter Psoriasis-Spezialist war, habe ich sehr viel von ihm gelernt und fand diese Krankheit spannender und immer spannender. Und als Enno Christophers dann irgendwann in den Ruhestand ging, habe ich sozusagen seine Rolle des Psoriasis-Experten an der Klinik übernommen und habe dann auch dieses Psoriasis-Zentrum gegründet und hatte das Glück, fantastische Mitarbeitende zu haben und dann den Sascha Gerdes auch in meiner Arbeitsgruppe aufzunehmen, der jetzt sozusagen nach meinem Weggang aus der Klinik das Psoriasis-Zentrum und erweitert als Zentrum für entzündliche Hauterkrankungen weiterführt. Und wir beide haben noch einen sehr, sehr engen Draht. Und nicht nur, dass wir gemeinsam schöne Projekte machen, die ja auch unter anderem in meinem Podcast münden, sondern wir haben auch weiterhin klinische und wissenschaftliche Projekte. Und das macht mich auch sehr stolz, dass wir das aufgebaut haben und das nicht sang- und klanglos untergegangen ist, sondern dass es weitergeführt wird und sogar noch größer geworden ist, als es vorher war. Und das ist auch eine tolle Sache, denn einem nichts ist schöner für einen akademischen Lehrer, dass seine Schüler das Ganze weiterführen und vielleicht sogar noch besser als vorher und vielleicht sogar auch noch bekannter und größer werden als man selbst. Diese Tradition finde ich einfach auch ganz toll.
Ja, das ist riesig, was ihr da geschaffen habt. Also das ist wirklich eine Institution und ja, und zeigt auch diese wahnsinnige Entwicklung, die Psoriasis und die Therapie der Psoriasis hingelegt hat. Ja. Vor 2 Jahren haben wir Derm Change gefeiert, ne, die 20 Jahre Innovation in der Dermatologie. Mhm. Du hast gesprochen von der Elendsverwaltung. Das waren wirklich ja beeindruckende Verläufe ja auch in Fälle und immer wiederkehrende Patienten, die ja einigermaßen gebessert entlassen worden sind, aber dann ja relativ schnell im Alltag wieder ihre Rezidive hatten und mit dem und ja auch wirklich Schicksale, die dahinter stecken. Das sind natürlich nicht Menschen, die unbedingt beruflich immer durchstarten konnten, wie sie wollten, im Privatleben nicht und so weiter. Und da hat sich ja wirklich vieles geändert in der Therapie. Und da würde mich interessieren, wie du das diese Umbruchphase erlebt hast damals, als das erste Biologikum kam und
Euphorie, kann ich nur sagen, wirklich pure Euphorie. Wir haben ja sozusagen einen kleinen Zwischenschritt gemacht und das ist heute auch alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir hatten ja mittlerweile ein Medikament, was auch durch Zufall dann im Ende sogar zugelassen wurde. Das war Cyclosporin. Und Cyclosporin kam ja eigentlich aus der Transplantationsmedizin und hat ja damals die Möglichkeit eröffnet, schwerkranke Psoriasis-Patienten zumindest über begrenzte Zeiträume erscheinungsfrei zu bekommen. Aber eben leider mit vielen Nebenwirkungen. Und in diese Euphorie schon Cyclosporin zu haben, kamen dann die ersten biotechnologischen Fortschritte in Form von Antikörpern. Und dann kam die Antikörpertherapie, Antikörper gerichtet gegen Botenstoffe. Und die kam ja auch erst von anderen Fachgebieten, Rheumatologie, Gastroenterologie, in die Dermatologie. Und mit dem Eculizumab und später mit dem Ustekinumab sind die ersten Biologika direkt für die Psoriasis entwickelt worden. Und die Entwicklung der Interleukin-17-Hemmer und dann später auch der IL-23P19-Hemmer sind schon sehr Psoriasis-zentriert gewesen und dann in andere Fachgebiete übernommen worden. Die IL-23-Blocker und Ustekinumab sind dann in der Gastroenterologie gelandet, aber über die Dermatologie. Und ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich diese Entwicklung eben von der Pike auf mit verfolgt habe und mit begleiten durfte, was schon zu einigen Zeiten fantastisch war, wenn wir uns auf Kongressen getroffen haben, international uns ausgetauscht haben, haben gesehen, welche Effekte, klinischen Effekte diese Medikamente hatten und wie die Patienten plötzlich glücklich wurden, erstmal wieder ins Schwimmbad konnten, junge Patienten, die ihre speziellen Reifejahre, Sexualität entdecken durften, ohne dass sie überall rote Stellen hatten. Und wir konnten sie auch davon überzeugen, dass diese Therapien nicht nur effektiv waren, sondern auch sicher in der Anwendung. Und heute wissen wir, dass sie über viele, viele, viele Jahre gegeben werden können und eben den Menschen ein vollkommen normales Leben ermöglichen, was vor 30 Jahren undenkbar war. Und jetzt ist das große Zauberwort, letzter Satz noch, ist jetzt natürlich, was treibt Patienten mit Psoriasis noch um? Ne? Ist das nur die Haut? Ist es mehr? Wir haben jetzt viel gelernt auch über die Psyche und versuchen jetzt natürlich auch wieder ganz andere Wege zu gehen, mit den Patienten zusammen zum Beispiel Therapieentscheidungen fällen. Also das berühmte englische Wort des Shared Decision Makings, also gemeinsamen oder partizipativen Entscheidungsfindung, wie es schön heißt, finde ich enorm wichtig und wir kommen mehr und mehr dazu, das große Programm der Weltgesundheitsorganisation, der menschenzentrierten Gesundheitsversorgung in die Versorgung zu etablieren. Das heißt, wir fragen den Patienten nicht mehr, was ist mit ihnen los, sondern wir fragen ihn, was ist ihnen wichtig. Und das ist eine fundamentale Änderung unseres ärztlichen Verhaltens auch in Bezug auf chronisch Kranke. Aber dem das alles zugutekommt, ist eben der Patient mit einer chronischen Hauterkrankung wie der Psoriasis. Was ich bedauere, ist, dass noch viel zu wenig dermatologische Kolleginnen und Kollegen diese Medikamente einsetzen. Aus vielerlei Gründen, brauchen wir gar nicht im Detail zu diskutieren. Aber es ist nicht mal die Hälfte. die das tun. Und das finde ich ganz, ich sag's mal, schlimm, dass das nicht passiert. Denn sie enthalten dem Patienten wirklich therapeutischen Fortschritt vor. Und das sollte man heute nicht mehr tun.
Uli, woran glaubst du, liegt das? Liegt das nicht in der Natur des Dermatologen, hochpreiswerte Medikamente zu verordnen oder systemisch tätig zu sein?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem. DermatologInnen, die in früheren Jahren, sagen wir mal, erzogen wurden, sind ja noch sehr mit den Tuben aufgewachsen und den Cremes und den Salben und nur mit wenig Systemtherapie. Das ist einmal vielleicht eine gewisse Angst vor Systemtherapie, aber ein Allgemeinarzt macht den ganzen Tag nichts anderes, als ausschließlich Systemtherapie zu verordnen und kann wunderbar dabei schlafen und gut leben. Und das Zweite ist, was du schon gerade angesprochen hast, sind immer die billigen Tuben gewöhnt und die hohen Preise anfänglich der Biologika können ein bisschen abschreckend wirken. Und dann sind Dermatologen, glaube ich, auch primär ängstlich. Angst vor Regress, Angst vor einer Nachfrage der Krankenkasse, Angst vor XY. Aber das mussten sie alles nicht haben, denn wir können ja heute jedem die Möglichkeiten an die Hand geben durch entsprechende Dokumentation, durch entsprechende Leitlinien, durch entsprechende Checklisten und was wir alles haben, liebe Thyra, dass wir diese Medikamente einsetzen. Aber die müssen es tun und da ist noch viel Arbeit, Überzeugungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Und was ich auch schade finde, ist, wenn zum Beispiel jetzt junge KollegInnen aus der Klinik nach Facharzt zum Beispiel in eine Praxis gehen. Das ist jetzt ein älterer oder eine ältere Praxisinhaberin und die sind voller Euphorie und da kommt der Psoriasis-Patient rein und sagt, wow, jetzt ist ein Biologikum indiziert. Dann sagt der Praxisinhaber, nein, das geht hier nicht, das ist viel zu teuer. Dafür haben wir kein Budget. Und es ist alles nicht richtig. Natürlich ist ein Budget dafür da. Natürlich ist es falsch. Aber dann werden die jungen Kolleginnen natürlich frustriert und gebremst. Und wenn man das hat, dann macht doch der Beruf nicht mehr so viel Spaß. Und irgendwann gerät man in so eine Lethargie und macht das halt, was immer gemacht worden ist in der Praxis. Und da kommen wir nicht voran. Mhm. Und wir werden ja auch noch viel mehr Innovation in der Dermatologie haben. Wir haben ja auch eine Reihe von seltenen Generkrankungen, für die es demnächst Therapien geben wird, die werden noch viel teurer sein. Aber es werden die ersten Situationen sein, wo wir unheilbare Menschen mit schwersten Erkrankungen behandeln können. Epidermolysis bullosa ist ja so ein Stichwort, wo es heute Cremes gibt, die Läsionen so behandeln können, dass die Patienten nicht mehr offene Wunden haben. Das ist ein unfassbarer Fortschritt. Oder die Fortschritte, die wir in der Onkologie gemacht haben, dass man heute bei einer Melanom-Diagnose nicht mehr den Todesschein ausfüllen muss, sondern dass heute die Überlebenswahrscheinlichkeit von Melanompatienten ja unfassbar gut gestiegen ist. Aber das muss alles in die Bevölkerung auch getragen werden. Man muss das auch anwenden. Und da ist noch Nachholbedarf in unserem Fach.
Wenn du sagst, Aufklärung ist nötig, noch mehr Wissen, Education, sowohl in der Bevölkerung, also bei den Patienten, als auch bei den ärztlichen Kollegen. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Irrtum über Psoriasis? Aus beiden Sichtweisen, Patienten und ärztliche Sichtweise.
Also ich würde gar nicht so sehr über Irrtümer sprechen. Also wir haben ja mittlerweile ist es wirklich überall bekannt und das wissen wir auch durch die Umfragen vom Deutschen Psoriasisbund, dass zum Beispiel die Psoriasis keine ansteckende Erkrankung ist. Mhm. Dass man die nicht bekommen kann, wenn man im Bus neben einem entsprechenden Menschen sitzt. Jetzt kommt aber so ein bisschen menschlicher Aspekt dazu. Ich glaube, in unseren Genen ist tief verankert, wenn jemand was an der Haut hat, was anders aussieht, dann könnte es mir prinzipiell gefährlich werden und ich setze mich erstmal weg. Da ist auch, glaube ich, nicht viel einzuwenden. Man muss Aufklärung machen und die Betroffenen auch entsprechend aufklären, dass es so ein Schutzverhalten ist der anderen. Dann können die auch damit ganz gut leben. Was ich zum Beispiel, wo vielleicht noch ein Irrtum vorliegt, ist, dass man eine Psoriasis über viele Jahre nicht behandeln kann. Und im Gegenteil ist der Fall. Und je früher man mit der Behandlung beginnt, desto effektiver ist sie. Und wir sprechen ja heute sogar davon, dass einige Therapien vielleicht sogar in der Lage sind, den natürlichen Verlauf der Krankheit positiv zu verändern. Dass also das, was vielleicht sehr schwer werden würde, gar nicht so schwer wird, wenn man ganz früh anfängt mit einem Medikament, was zur Erscheinungsfreiheit führt. Und es zeigen jetzt erste Daten aus Registerstudien und großen Studienkohorten mit allen Einschränkungen, die man dazu machen kann, dass wenn man Psoriasis-Patienten längerfristig behandelt, man möglicherweise verhindert, dass sie eine Psoriasis-Arthritis bekommen. Und das kriegen immerhin etwa ein Fünftel der Patienten in ihrem Leben mit Schuppenflechte, kriegen einen Schuppenflechtenrheuma dazu. Und wenn das stimmt und wir das tatsächlich schaffen können, dass das Schuppenflechtenrheuma weniger wird, nur dadurch, dass wir die Schuppenflechte von Anfang an besser behandeln, dann finde ich das einen irrengroßen medizinischen Fortschritt. Nur wir müssen es dann auch tun.
Ja, das ist wie das Gleiche, was du vorhin gesagt hast. Das darf man Patienten nicht vorenthalten, ne? Wenn das so ist. Und was das ja auch wieder für die Gesellschaft für eine Rolle spielt, ne? Wenn jemand dann eben seine Arthritis nicht bekommt und ganz anders leben und
absolut
andere Lebensqualitäten anders eingesetzt wird. Ja, ja, da, ich glaube, das müssen wir uns wieder alle an die Nase fassen und sagen, man muss, wir machen ja viele Berufsverband dafür, dass wir die Sonderverträge haben, die Selektivverträge, dass wir versuchen auch mit der Dokumentation und die ganze Idee, dass man auf der sicheren Seite ist. Und eigentlich ist gar nicht zu verstehen, dass man das nicht flächendeckend einsetzt. Aber da muss man, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und was ganz wichtig ist, wo du hast eben die jungen Kollegen angesprochen, die motiviert dann kommen und sagen, so, das habe ich gelernt. Das, glaube ich, ist auch weiterhin extremst wichtig, dass die sich eben in diesem Bereich auch sicher fühlen und sagen, das würde ich mir auch zutrauen, in einer Praxis allein zu implementieren. Also mit der Unterstützung vielleicht des Praxisinhabers, der sagt so, ich weiß jetzt, wie das hier KV-technisch alles läuft. Ne? Aber dass wirklich diese tollen Fortschritte auch überall einzuhalten und flächendeckend angewendet werden.
Dafür haben wir ja auch, weil wir genau diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Thyra, für extrem wichtig halten, haben wir auch versucht, entsprechende Fortbildungsformate zu etablieren. Und Sascha Gerdes hat auch mal vor, das ist mittlerweile fast 15 Jahre her, ein Fortbildungsformat mal etabliert, das damals Start-up, was Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger gleich noch manchmal sogar idealerweise kurz vor den ersten Tag in der Dermatologie, aber im ersten halben Jahr abholt und so Basiswissen vermittelt, mittlerweile in 2 Kursen. Und wir haben ja vor 5 Jahren dann auch angefangen, um die neuen Formate, mit denen unsere jungen Kollegen einfach täglich umgehen, wie ein Podcast oder eine kurze Live-Sendung in unserem Format Derma at Home, auch so zu etablieren, dass junge Leute zu jeder Tageszeit sich über den Podcast zu bestimmten Themen informieren können, die immer wirklich aktuell sind. Oder Themen, die zum Beispiel auf Kongressen wenig Beachtung finden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an unsere großen Kongresse denken, wo wird über das Problem Unterschenkel gesprochen? Ne? Warum heilen am Unterschenkel alle Erkrankungen schlechter ab als am Armbereich zum Beispiel? Und sowas, solche Punkte haben wir uns dann zum Anlass genommen zu sagen, darüber machen wir dann eine Sendung. Und die Sendungen werden ja später alle zum Podcast und der Podcast ist dann immer abrufbar über die ganze Zeit und jeder Podcast, den wir bisher gemacht haben, ist abrufbar. Und wir haben gerade so die Zahlen, die wir zurückbekommen über die Podcast-Hörer, das ist wahrscheinlich bei euch genauso, da können wir feststellen, dass vor allen Dingen die Assistentinnen und Assistenten in den Kliniken große Podcast-Fan sind und unsere Sendung hören. Und auch eine ausgesuchte Zahl von Mitarbeitenden in Praxen, also DermatologInnen in Praxen, das hören, die dieses Format sehr schätzen. Viele sind dann auch live dabei und stellen Fragen, was wir ja auch gut diskutieren können. Aber der Rest hört Podcast. Und wir müssen uns auch mit diesen Fortbildungsangeboten, wie ihr das ja jetzt gerade auch macht, eben auch diesen jungen KollegInnen nähern, ne? Dass wir sie mitnehmen können und dass wir nicht sagen, geht auf den Kongress alle 2 Jahre, DDG-Kongress oder COPRA. Nein, wir müssen sozusagen sie mitnehmen, sie zu Hause abholen, auf dem Weg zur Arbeit abholen, beim Staubsaugen abholen, bei sonst was abholen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass unsere Fachgesellschaften das lernen, dass sie diese Bedarfe, die dort sind, auch bedienen können. Und sich nicht immer zurückziehen und sagen, hier, wir sind die Großen und die müssen schon zu uns kommen. Das ist nicht mehr State of the Art, würde ich sagen.
Jetzt, also erstmal wollte ich gerade nur ankündigen, dass wir alles, wo man diesen Podcast findet und wie der heißt und wie man ihn hören kann, das packen wir in unsere Shownotes. Lieber Uli, da gibst du uns im Nachgang noch eine Info zu.
Sehr gerne.
Damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich das auch anhören können. Ich würde gern noch was mir dazu einfällt, dazu fragen, nämlich jetzt ist völlig klar, die Psoriasis gehört zum fachlichen dermatologischen Repertoire. Das ist einfach die Behandlung, die Erkennung und so weiter. Es gibt aber auch ausgewiesene Psoriasis-Zentren, spezialisierte Praxen oder Klinikbereiche nur für diese eine Sache. Was hat wann seine Berechtigung oder warum gibt es diese Unterschiede?
Also das ist leider nicht ganz richtig. Also es gibt Praxen, die einen Schwerpunkt Psoriasis haben. Es gibt aber nicht Praxen, die alleine Psoriasis machen. Der Schwerpunkt Psoriasis ist dadurch entstanden, dass wir für die Psoriasis die ersten modernen Therapien hatten, die eben plötzlich ungeahnte Therapieerfolge mit sich brachten und die Möglichkeit eröffneten, langfristig zu behandeln. Dadurch sind Dinge entstanden wie das deutsche Psoriasis-Register PsoBest, was mittlerweile ja über 25.000 Patienten umfasst. Das ist ja auch eine enorme Erfolgsgeschichte. Wir haben dann die erste große S3-Leitlinie, übrigens die erste S3-Leitlinie in der Dermatologie zur Psoriasis gemacht. Damals noch wirklich händisch mit Treffen in Berlin, wo wir alle nach Berlin gefahren sind aus ganz Deutschland, haben an diesen Leitlinien gearbeitet mit viel Enthusiasmus und auch natürlich viel Kompromissbereitschaft. Dadurch ist vielen auch klar geworden, dass es sich lohnt, sich mit so einer Erkrankung näher zu beschäftigen. Und dann sind die Psonets gegründet worden, also dieses Netzwerke. Und dass man gesagt hat, wir suchen jetzt zum Beispiel Ambulanzen in Kliniken oder Praxen, wo die DermatologInnen gesagt haben, also Schubpflichte interessiert mich speziell. Und da gibt es ja auch unter psonet.de so einen sogenannten Arztfinder, sodass man seine Postleitzahl eingeben kann, dann findet man einen auf Psoriasis spezialisierten Arzt in der Wohnortumgebung. Das hat aber auch dazu geführt, dass die nächste große chronische Entzündungserkrankung, nämlich die atopische Dermatitis, von den gleichen Kollegen in den gleichen Praxen jetzt mitgemacht wird. Mhm. Und auch die Hidradenitis suppurativa Acne inversa, das Gleiche. Und auch die, sagen wir mal, vielleicht weniger bedeutenden wie Alopecia areata vitiligo werden alle in diesen Praxen gemacht. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ein Hautnetz-Entzündungsmedizin. Und das ist für mich auch eine fantastische Entwicklung, dass wir eben uns nicht mehr als der eine macht nur Psoriasis, der andere macht nur atopische Dermatitis, der nächste macht nur Hidradenitis verstehen, sondern wir verstehen uns als Entzündungsdermatologen. Und da werden ganz andere Erkrankungen noch dazukommen. Da werden die Varianten des Lichen Planus dazukommen. Da werden die Autoimmunerkrankungen kommen, der Lupus mit seinen kutanen Varianten und alles auch durch therapeutische Fortschritte. Und die sind ja enorm. Die werden in den nächsten Jahren noch mehr kommen. Eine interessante Erkrankung, die immer so ein bisschen in der Mitte steht, wo man auch so ein bisschen die politischen Strömungen ablesen kann, ist interessanterweise die Urtikaria. Also zum Beispiel die chronisch spontane Urtikaria, die ist einerseits bei den Allergiezentren verhaftet, aber andererseits auch bei den Praxen, die Entzündungsmedizin machen. Und das ist eigentlich spannend von der Geschichte her, weil die Urtikaria damals nur als allergologische Erkrankung wahrgenommen wurde, aber als nicht als Erkrankung des Immunsystems und Entzündung, was sie eigentlich auch ist. Aber das wird sich, denke ich, auch etablieren, dass diese Entzündungspraxen, Entzündungsnetzwerke, Entzündungszentren übergreifend alle die Erkrankungen behandeln, die eben chronische Entzündungssituationen am Hautorgan darstellen und mit entsprechender Expertise, was eine tolle Entwicklung ist.
Christine, das haben wir schon immer mal gesagt. Das finde ich, müssen wir jetzt auch dann in die Tat umsetzen, dass wir zu unseren Fit für die Praxis-Workshops auch die Psoriasis wieder mit aufnehmen oder auch die entzündlichen Erkrankungen. Wir haben das eine Zeit lang immer nach hinten gestellt, weil uns ganz viele gesagt haben, es gibt ja so viele Fortbildungen dazu, weil es eben so ein heißes Thema ist. Aber gerade das Thema, was wir hatten, das Ganze nämlich in die Praxen zu bringen und in der Praxis zu implementieren, für all diese Erkrankungen, die du eben genannt hast, also da das schreiben wir uns bei UDerm auch gerne nochmal auf die Fahne, ne? für unsere Fit für die Praxis-Fortbildung.
Thyra, du sagst, du schneidest ein ganz, ganz spannendes Thema an. Nämlich das, da gibt es ja schon so viel zu. Und das führt dazu, dass die KollegInnen das Gefühl haben, sie kennen schon alles und gar nicht mehr hingehen. Mhm. Und das ist schwierig, denn alles zu kennen, glaube ich, wird extrem schwer sein. sodass man eigentlich auch bei diesen Dingen, wo man denkt, oh, da bin ich gut, da bin ich Expertin oder Experte, natürlich lebenslang am Ball bleiben muss. Und wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal besprochen, was ich den jungen Kolleginnen und Kollegen und auch schon den Medizinstudierenden immer mitgebe, ist, das Fach hat sich geändert. Man kann jetzt nicht 6 Jahre Medizin studieren, approbiert sein, dann vielleicht eine 4-jährige Ausbildung zum Allgemeinarzt machen, sich niederlassen und dann keine Fortbildung mehr besuchen bis zur Pensionierung. Das wird nicht mehr funktionieren. Das war vor 50 Jahren möglich, aber heute nicht mehr. Medizinberuf bedeutet heute lebenslanges Lernen. Und das lebenslange Lernen schließt damit ein, dass wir die neuen Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz für Diagnostik mit einbauen. Aber wir müssen deshalb auch viel lernen, weil wir dann die Erklärärzte werden. Die KI wird uns viel Diagnostik abnehmen, weil wir ein bildreiches Fach sind. Und Mustererkennung ist eine Kernkompetenz von KI. Das kennen wir bei der NEVI-Diagnose schon alle sehr gut. Aber wir müssen das den betroffenen Menschen übersetzen. Wir können es aber nur gut übersetzen, wenn wir fachlich gut sind und uns da weitergebildet haben. Und wir können es nicht der KI und Dr. Google überlassen, das auch noch zu tun. Dann verlieren wir unsere Kernkompetenz. Und deshalb wird sich das Fach, gerade auch das Fach Dermatologie, wie auch zum Beispiel das Fach Radiologie, ist ja auch ein Mustererkennungsfach, sich enorm wandeln. Und wir müssen mit diesem Wandel mithalten. Und ich glaube, das haben viele in unserem Fach noch nicht verinnerlicht, dass das so ist. Dass sie sich, vielleicht denken sie, können sich beruhigt zurücklegen und ja, was dann so alles Neues kommt, das brauche ich nicht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn etwas Neues kommt, dann darf ich auch gern mal viel Altes über Bord schmeißen, was einfach nicht mehr adäquat ist. Wenn ich noch sehe, heute gerade wieder in der Sprechstunde kommt da einer an, legt mir so eine Diprogenta-Tube hin. Gentamycin, ein topisches Antibiotikum, ist mikrobiologischer Unsinn, ist verboten eigentlich und wird doch noch so viel verschrieben. Hm. Diese Zöpfe, die müssen auch mal abgeschnitten werden, weil es mittlerweile viel neue Erkenntnisse dazu gibt. Aber dazu müssen die Kolleginnen und Kollegen auch auf die Fortbildung gehen und das akzeptieren, was die Meinungsbildner auch als State of the Art sozusagen dem Publikum darbieten. Wenn man das nicht tut, verliert man den Anschluss. Und ich liebe den Satz von Ralf von Kiedrowski, Thürer, der den nicht müde wird zu wiederholen. Wir brauchen bei allen den Facharztstandard. Und der Facharztstandard bedeutet eben, dass ich den nur halten kann, wenn ich mich regelmäßig fortbilde. Das ist sozusagen das Credo, was wir gerade auch in der Dermatologie haben, weil wir das Fach sind für angewandte Immunologie.
Also Psoriasis-Fortbildung für Fit für die Praxis, liebe Thürer, ist hiermit schon von mir fest aufgeschrieben. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Ansprechpartner dafür in petto, den man mal dazu befragen könnte, oder?
Immer wieder gerne.
Ja, Uli, du hast es eben schon gesagt, ich wollte es vorhin schon kurz nochmal betonen, als du sagtest, wir müssen die neuen Formate wählen. Klar, Podcast, das hören die jungen Kollegen beim Staubsaugen. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde aber auch, weil wir gerade so einen schönen Kongress hatten in Leipzig, jetzt die Kompakt- und Praxisnah, ich finde die Kombination ist einem schön. Und dann wieder sich treffen und mit schon Wissen im Kopf und dann nochmal einen Vortrag dazu hören. Und das hast du ganz genau eben schon gesagt. Es ist jedes Mal so, dass man in einen Vortrag geht und sagt, ich habe wieder was mitgenommen. Wurde nochmal anders formuliert. Ich habe mit einem Kollegen nebenbei gesprochen, der hat mir noch was erzählt. Also, und dass diese Kombination aus all diesen Veranstaltungen, die es gibt, und da haben wir ja wirklich in der Dermatologie sowieso ein tolles Fach. Wir haben jetzt wirklich tolle Möglichkeiten. Wir sind so immunologisch aufgestellt und faszinierend, was sich da alles, welche Erkenntnisse sich da jetzt noch ergeben. Das sollten wir nutzen und weiter also auch vorantreiben. Und Derma at Home jeden ersten Mittwoch im Monat. Also ich bin auch ein Follower.
Danke. Sehr schön, ja. Ja, wir sind selber etwas überrascht gewesen über die Resonanz, die wir bekommen haben, weil wir es so tatsächlich nicht erwartet haben. Aber ich glaube, diese Besinnung auf das, was die, bei denen es ankommen soll, was sie brauchen und benötigen, ich hatte das Wort Bedarfe gesagt, das müssen wir uns immer wieder stellen. Das kann in 5 Jahren, das kann 10 Jahren vielleicht ganz anders sein. Vielleicht gibt es da neue Formate, vielleicht tut man sich ein Gerät unter das Kopfkissen und hat am nächsten Tag die neuesten dermatologischen Informationen intus. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie werden wir natürlich auch unsere Fortbildung anpassen müssen. Und ich gebe dir völlig recht, die Mischung macht es am Ende. Mischung, wo man bei einer Tätigkeit einen Podcast hören kann und dann trifft man sich wieder und tauscht sich aus. Dieses Austauschen ist ja auch deshalb wichtig, weil man vielleicht dadurch auch Sicherheit gewinnen kann. Wenn dann der eine sagt, Mensch, ich sehe ja die ganzen Biologiker und das wird ja immer mehr und ich habe das noch gar nicht gemacht. Der andere sagt, Mensch, musst du jetzt unbedingt machen, ist doch kein großes Geheimnis. Und du siehst, die Patienten, die sind plötzlich gesund und das spiegelt ja auch auf dich zurück. Du bist dann happy, weil deine Patienten happy sind. Und deshalb ist der Austausch auch enorm wichtig.
Mhm.
Das Problem, was ich nur sehe, ist, es sind immer die gleichen, die kommen. Es sind natürlich immer die gleichen, die auf die Kongresse gehen. Es sind die gleichen, die offen sich mit anderen unterhalten, die kritikfähig sind, die auch mal sagen, Mensch, habe ich ja bisher nicht bedacht, muss ich jetzt bedenken. Und die vielen, die nicht auf Kongresse gehen, die nicht unsere Podcasts hören, die keine Fortbildung machen, die können wir nicht abholen mit diesen Formaten. Und die möchte ich manchmal aus ihren Kämmerlein zerren und eine Zwangsfortbildung verordnen, damit sie den Patienten und den Betroffenen in ihren mancherorts ja auch wirklich riesengroßen Umfeldern, wo die Patienten keine Alternative haben, da möchte ich denen wirklich das eintrichtern. Denn das ist unser großes Problem.
Weißt du was? Im Laufe eines solchen Podcastgesprächs schreibe ich mir immer so Schlagwörter auf, die mir vielleicht am Ende eine kleine Hilfestellung geben, wie der Titel lauten könnte oder wie man ein schönes Intro macht. Und willst du wissen, was ich bisher aufgeschrieben habe?
Auch besser nicht.
Ich habe Elendsverwaltung, dänische Comics und Zwangsfortbildung. Mal gucken, was ich daraus basteln kann.
Da bleib bei den dänischen Comics. Ich glaube, das wäre in diesem Fall tatsächlich das am wenigsten ja provokante. Aber nochmal, ich meine, Tyra, ihr seht das ja auch im Berufsverband. Der Berufsverband macht ja eine fantastische Arbeit und ich kann mich wirklich damit brüsten, dass ich gleichzeitig im Berufsverband und in die DDG eingetreten bin, weil ich immer gedacht habe, DDG muss ich, weil ich ja an einer Uni bin. Aber der Berufsverband hat mich schon immer dadurch fasziniert, dass er praxisnah ist. Dass er das umsetzt, was letztendlich einer Bevölkerung mit Hautkrankheiten ankommt. Mhm. Und dieser Pragmatismus, der da ja auch an den Tag gebracht werden muss, der hat mich immer fasziniert auch, weil man kann viel hehre Wissenschaft machen, aber irgendwann muss man sie praxisnah anwenden. Aber immer wieder, wir kommen immer wieder zu dem Problem, dass auch der Berufsverband eben nicht alle Mitglieder mitnehmen kann, so wie man das müsste. Und mir ist bis heute auch, da denke ich ganz oft drüber nach, keine gute Idee gekommen, wie wir diese Menschen, diese Schläfer, um es ganz freundlich zu nennen, wie wir diese Schläfer abholen können und ihnen die moderne Dermatologie nahebringen können, die sie dann am nächsten Tag in ihren Praxen auch umsetzen. Ich habe das mal erlebt, an das Patienten kommen, die sagen, ja, ich war beim Hautarzt und der hat mir dann erst Salben verschrieben und dann hat er zum Beispiel Methotrexat gegeben und das hat alles nicht gewirkt. Und dann hat er zu mir gesagt, wir können jetzt nichts mehr für Sie tun. Und da habe ich diesem Patienten mal gesagt, wissen Sie, wie ich das betrachte? Ich betrachte das als Körperverletzung. Wenn Sie, und es ist eine Lüge. Natürlich hätte er mehr tun können und wenn er es nicht selber tun wollte, dann könnte er überweisen. Aber wenn ein Mensch, der sich einem Experten hinwendet mit einer Krankheit, dann ist er in einer ganz schlimmen Situation, in einer Bittstellersituation. Und der Arzt ist die Institution, die ganz hohe Institution für ihn. Und wenn ein Arzt sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun, oder noch viel schlimmer, wir können nichts mehr für Sie tun, denn dann schließt er uns als dermatologische Gemeinschaft ein, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Und wenn wir solche Kommentare hören, dann sollten wir vielleicht auch mal die Chance haben zu sagen, so einen Kollegen rufen wir an. Ich kenne ja dann die Namen. Die sagen, wissen ja, ich war bei Dr. oder Frau Dr. so und so. Und da müssten wir vielleicht die Chance haben zu sagen, so, die rufe ich mal an und sage, liebe Frau Kollege, lieber Kollege, was Sie da tun. Das ist nicht mehr Facharztstandard heute. Und es gäbe die und die Möglichkeit und ich biete Ihnen an, machen wir ein Online-Coaching, spreche das gerne mit Ihnen oder Sie schicken mir die Patienten, ich leite sie ein und Sie übernehmen dann die Patienten. Wenn Sie immer Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Aber so etwas vorzuenthalten, das halte ich schon für extrem bedenklich.
Das ist jetzt die fachliche Unterstützung in dieser Situation, aber wenn man jetzt die menschliche Seite sich anschaut und wir kennen ja Kollegen und Kolleginnen, die einfach sagen, oh, Abrechnung, Personalführung, neue medizinische Erkenntnisse, jetzt kommt KI, Digitalisierung, was soll ich denn noch alles machen und schaffen neben der Patientenversorgung? Was rätst du denen? Oder wie gehst du mit solchen Sorgen und Kommentaren um?
Also einmal muss ich sagen, sie sind ja Ärztinnen und Ärzte geworden, weil sie Menschen helfen wollen.
Mhm.
Und das ist da steht ein ethisches Prinzip auch hinter, so blöd das vielleicht klingt. Und erstmal müssen sie diesem ethischen Prinzip Genüge tun. Und das verlangt eben auch, dass sie medizinischen Fortschritt, dass sie sich fortbilden und dass, wenn dieser Fortschritt in die Versorgung kommt, sie das den Patienten auch geben, wenn es notwendig ist. Und wenn sie mit dem Umfeld, dem betriebswirtschaftlichen Umfeld, wenn sie merken, das ist nichts für sie, dann können sie immer noch sagen, ich gehe lieber an eine Klinik, arbeite dort als Fachärztin oder Facharzt oder ich gehe in ein Versorgungszentrum oder ich lasse mich anstellen und bin nur 75% da als angestellter Arzt oder Ärztin. Das gibt ja heute alle Möglichkeiten. Aber den Kopf in den Sand zu stecken und dadurch zu frustriert zu resignieren und dann das auf die Patienten abzuwälzen, das finde ich nicht den richtigen Weg.
Also ein klarer Appell an diejenigen, die sich niederlassen wollen oder niedergelassen haben, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, möglichst schon vorher.
Absolut.
Und klar zu entscheiden, ob das der richtige Weg für einen ist. Ne?
Ja.
Mhm.
Und der BVDD bietet ja viele solche Seminare an. Mhm. Vorbereitung auf eine Niederlassung. Was erwartet mich in der Praxis? Also man kann ja nicht sagen, die werden ins kalte Wasser gestoßen, sondern man kann sagen, man macht erst die Schwimmübung. Man fängt mit einer Nudel an, dann gibt es die Schwimmringe und dann wird Freischwimmer gemacht. Das kann man ja alles aufeinander aufbauen, wenn man vor der Entscheidung steht, beispielsweise sich niederzulassen. Und das kann man nutzen, man muss es nur tun.
Und dann auch wieder miteinander reden, ne? Mal einen anderen Kollegen fragen.
Reden.
Und dann muss man sich die in dem Moment wichtigen Dinge rauspicken und sagen, dann arbeite ich es eben Schritt für Schritt ab. Ich muss ja nicht gleich alles auf einmal machen.
Ne? Absolut.
Ja, das. Du hast das eben nochmal gesagt mit dem ethischen Anspruch. Und ich finde, das ist absolut richtig. Also wir haben das hier im Podcast ja auch schon gehabt, dass wir sagen, wir bilden als Gesellschaft Mediziner aus und müssen dann auch in der Versorgung tätig sein. Nicht? Also das leisten wir uns und dass dann entweder zum Beispiel ein Facharztstandard nicht aufrechterhalten wird oder bestimmte Versorgungsbereiche gar nicht mehr bedient werden, das können wir uns als älter werdende und kranker werdende Gesellschaft auch gar nicht mehr leisten. Also, und ich glaube, du hast von den Schläfern vorhin gesprochen, wahrscheinlich wird es schwierig sein, die lange Jahre geschlafen haben, wach zu küssen. Aber vielleicht richten wir unseren Blick in die Zukunft und wo wir vorhin schon waren bei der Weiterbildung, bei den jungen Kollegen, dass man die Freude am Arbeiten, auch mit dem Patienten. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages dann immer wieder trägt. Also bei allem, worüber man sich mal ärgert, was nicht gut läuft und was jetzt auch die Politik wieder vorhat, da können wir noch 3 Podcasts drüber machen. Das wird noch ganz spannend werden, wo das alles hingeht. Aber unterm Strich ist, glaube ich, bei allen Dermatologen, immer mit denen wir sprechen, am Ende des Tages ein wirklich zufriedenstellendes Arbeiten mit dem Patienten zusammen.
Und du hast eben so einen schönen Satz gesagt, in dem du von Wachküssen gesprochen hast, Jura. Das unterscheidet uns. Du bist eine Diplomatin dabei. Du würdest die Schläfer wach küssen. Ich bin da weniger diplomatisch. Ich würde sie wach watschen. Und, aber der Küssen ist selbstverständlich besser, weil es eher sehr positiv ist. Und ich glaube, man muss dann auch tatsächlich den Weg finden, dass die Betroffenen ohne Gesichtsverlust, und das ist auch ganz wichtig, wieder nochmal abgeholt werden. Und genau wie du das gerade gesagt hast, sagen, Mensch, Dermatologie ist so ein, Entschuldigung, jetzt geiles Fach. Und das müssen wir in allen Facetten leben und auch an die betroffenen Menschen bringen, dass auch der Ruf der Dermatologie in der Bevölkerung wirklich wieder ein ganz toller wird. Das sind die Ärzte, die kümmern sich um meine Haut und die sind die absoluten Profis und keiner kann es besser. Und da kann ein Dr. Rick und ein Dr. Nick kommen und erzählen, was sie wollen. Eine richtige Dermatologin, ein richtiger Dermatologe, das sind einfach die Besten. Da müssen wir hin.
Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, was dich nach so vielen Jahren noch motiviert. Das hast du gerade in einer flammenden Rede beantwortet, ist damit abgehakt. Aber wir haben auf der COPRA in Leipzig dieses Jahr so kleine Interviews gemacht mit ganz, ganz vielen von euren Kollegen. Und da war eine Frage, die fand ich besonders interessant. Nämlich, wir haben alle gefragt, was würdest du deinem jüngeren Ich heute mit deinem heutigen Wissen gerne raten und damit ja auch anderen jungen Kollegen?
Das ist für mich relativ schwer. Aber meine beiden Söhne sind Ärzte. Sie sind gerade in der Ausbildung und die stöhnen. Die stöhnen aber auch teilweise wirklich zu Recht. Eine sehr hohe Arbeitsverdichtung, überbordende Bürokratie und natürlich am Anfang manchmal auch dieses in einer Medizin, wo auch das Wissen eben enorm geworden ist und der Wissenszuwachs enorm geworden ist, damit umgehen zu lernen, ist eine absolute Herausforderung. Aber wenn man Medizin studiert und auch im Studium, wird man schon merken, kann ich mit Menschen umgehen, ja oder nein? Und wenn jemand das am Ende eines Studiums bejahen kann und fängt die Facharztausbildung an und trotz aller Widrigkeiten merkt man das, wenn man ärztlich handelt, egal in welchem Fach, dass das eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit ist, dann kann man alle diese Unbilden, vor allen Dingen in der Facharztausbildung in den jüngeren Jahren, glaube ich, super gut abwettern. Und wenn es dann auch mal 12-Stunden-Schichten sind, die man fahren muss oder man bei anderen Fächern auf der Intensivstation ein halbes Jahr arbeitet, wirklich nach dem halben Jahr wirklich Urlaub braucht, dann sind das ja Phasen, die auch Menschen zugutekommen, die in der Zwischenzeit eben so krank waren, dass sie diese intensivmedizinische Betreuung gebraucht haben. Was wiederum, wenn man sich dann mit etwas Ruhe zurückbesinnt, eigentlich ein fantastisches Gefühl ist. Und dieses Gefühl, Ärztin und Arzt zu sein, wenn man das nicht vergisst, glaube ich, dann kann man an dem Beruf vom ersten bis zum letzten Tag extrem viel Freude haben.
Noch eine Motivationsrede. Kann man dich buchen für sowas?
Man kann mich für vieles buchen. Das wird ja auch weidlich genutzt, aber ja, da kommen da viele Aspekte rein. Wenn man zum Beispiel jetzt mal so einen Alten wie mich nehmen würde und würde einen Anfänger im ersten Berufsjahr nehmen und würde die mal in ein Streitgespräch stecken oder in so einen Podcast sich auseinandersetzen lassen, fände ich zum Beispiel auch mal sehr, sehr spannend, weil natürlich die jungen KollegInnen eine ganz andere Perspektive haben als ich. Ich blicke auf fast 4 Jahrzehnte dermatologische Tätigkeit zurück. Und die jungen Kollegen dann eben nur kurz, und nicht immer hilft der Rat von Alten. Vieles muss einfach selbst erlernt und erlebt werden. Und da kann man so viel raten und sagen, ja, müsst ihr mal machen. Das nutzt alles überhaupt nichts. Und das muss gelebt werden. Und aber die Sichtweise, glaube ich, für bestimmte, sagen wir mal, Basisszenarien, die muss gleich sein. Und da kommt das Wort Ethik wieder ins Spiel. Wir sind halt ein Beruf, der diesem großen Kreis ethischen Handels immer ausgesetzt ist und den wir auch erfüllen müssen. Und wir kennen ja auch vielfältig die Probleme, die damit zu tun haben, wo das nicht passiert. Und ich hatte vorhin dieses Dr. Rick und Dr. Nick ja angesprochen. Das ist für mich unethisch, ne, wenn zwei, ich sage jetzt mal bös, Pseudoärzte in reißerischen Sendungen auftreten und ästhetische Medizin machen in einer Weise, die mit Medizin eigentlich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Da sehe ich auch immer eine Gefahr in unserem Fach, dass wenn sich KollegInnen und Kollegen zu sehr auf die Ästhetik fokussieren, sie den Blick für die Dermatologie verlieren. Und dann wird das Fach begehrlich. Wenn es Kosmetikerinnen am Ende machen können, die Lasern oder Botox und Fillerspritzen, was irgendwann der Fall sein wird, dann hat die Wissenschaftlichkeit dort ihre Bedeutung verloren. Ich finde das auch mal super gut. Deshalb haben wir auch sehr, sehr gerne als Referentin und Diskutantin die Kollegin aus Tübingen, Claudia Borelli, die ästhetische Medizin von einer wissenschaftlichen Seite, von einer ganz basis-dermatologischen Seite her sieht und da auch immer wieder darauf hinweist. Und ich finde, solchen Menschen wie Claudia Borelli zuzuhören, schafft es, diesen Spagat zu bringen zwischen der Ästhetik und der richtigen Dermatologie und die Ästhetik auf einem wissenschaftlichen Niveau zu etablieren. Das muss in der Dermatologie sein. Sonst werden wir alle Dr. Rix und Dr. Nix, und das geht nicht.
Vielleicht nehme ich auch Dr. Rick und Dr. Nick mit in die Überschrift. Das ist auch noch so ein Schlagwort.
Ja, dann dann wird das noch mit mir assoziiert und dann haben wir es.
Genau.
Das geht ja gar nicht.
Also doch Lebensverwaltung, alles klar.
Uli, du hast das eben gesagt, auch das war eigentlich wieder die Forderung nach einem Facharztstandard, ne? Dass wir Dermatologen uns mit allen Facetten unseres Faches auseinandersetzen. Und klar hat jeder nachher seinen Schwerpunkt in der Praxis oder in der Klinik auch. Ein Facharztstandard muss gewährleistet sein. Und wir müssen uns eben mit all diesen zunehmenden und zunehmend spannender werdenden Facetten auseinandersetzen. Wir haben echt was vor.
Thyra, du hast ja noch Wolfram Sterry erlebt bei uns in der Klinik als Oberarzt. Und Herr Sterry hat einmal etwas sehr, fand ich, war am Anfang habe ich ganz gar nicht so gesehen, aber etwas extrem Gutes gesagt. Er hat mal in einer Diskussion gesagt, wir haben in der Dermatologie einen Riesenfehler gemacht. Wir haben der Ästhetik die Wissenschaftlichkeit abgesprochen und haben sie in eine Schmuddelecke getan und haben sie nicht wissenschaftlich begleitet. Und die akademische Dermatologie hat gesagt, das interessiert uns alles nicht. Und das war ein Riesenfehler. Und ich glaube, er hat absolut recht gehabt.
Ja, das stimmt. Aber haben damals viele so gesehen, ne?
Ja, leider.
Ich bin jetzt die Spielverderberin, die auf die Uhr gucken muss, ein bisschen. Aber ich möchte gerne eine Sache noch mit einbringen. Unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Diesen Spruch kennen alle, nicht nur Dermatologen, alle Ärzte kennen das. Der Patient war da, Patientin war da, alles wurde besprochen, was angekündigt war. Und jetzt geht's erst richtig los. Und das machen wir jetzt mit dir auch, wo du schon mal da bist, lieber Uli. Du hast jetzt viel gesagt oder erzählt, was du jungen oder auch anderen älteren Kollegen gerne mitgeben möchtest. Aber was ist denn die eine Sache, die du gerne jedem Psoriasis-Patienten mitgeben möchtest oder wenn du könntest? Was wäre die eine Sache, die du gerne jedem mitgeben möchtest?
Eine Behandlung zu finden, die dem Patienten sein normales Leben wiedergibt.
Punkt. Sehr gut. Dann kann ich mich heute nur für ein unfassbar sympathisches Gespräch bei dir bedanken, lieber Uli. Das hat riesen Spaß gemacht.
Danke.
Wie schon angekündigt, der Podcast, wie hieß der nochmal, den du produzierst?
Derma at Home.
Derma at Home. Wir werden alles Wissenswerte darüber in unsere Shownotes schreiben. Und ich denke mal, man kann sich auch sonst an dich wenden, wenn man zu diesen Themen noch Fragen hat. Liebe Thyra, auch an dich heute wieder herzlichen Dank für deine Unterstützung als Co-Moderatorin. Eigentlich hast du den Hauptteil bestritten. hast du noch irgendein Schlusswort, was du an den Uli oder an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten möchtest?
Ich möchte gerne sagen, Uli, dass diese Stunde zu knapp war. Ich habe noch ganz viele andere Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Deinen Beitrag, den regelmäßigen Homo Humanus in der deutschen Dermatologie.
Oh, ja.
Ganz viele andere Dinge. Du hast ein schönes Hobby, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das Segeln. Noch ganz viel mehr. Also ich möchte auch noch mehr über dänische Comics erfahren und auch mich noch weiter austauschen gerne mit dir. Auch über die Rolle des Arztes und auch der nächsten Generation, was auf die jungen Kollegen zukommt. Und wir hatten einen Podcast einmal gemacht zum Thema Clash of Generations, weil wir das sehen.
Toll.
Probleme und der war auch nicht unproblematisch und wir sind damit auch noch nicht fertig mit dem Thema. Aber ich glaube, dein Vorschlag, ich sag mal, alt und jung mal zusammenzusetzen und vielleicht moderieren wir das, da hätte ich total Lust zu. Also vielleicht
herzlich gerne.
Darf ich mir eine Fortsetzung wünschen.
Absolut, sehr, sehr gerne. Ich fand das auch toll, dieses Gespräch, dass wir so locker, aber dann doch wieder fokussiert auf Themen zu sprechen kommen, die für alle wichtig sind. Und was wir ja alle sind ja Dermatologie-Enthusiasten. Und diesen Enthusiasmus, den glaube ich, haben wir rüberbringen können, sodass alle die den Podcast hören, danach noch mehr davon überzeugt sind, dass sie das richtige Fach gewählt haben. Und das fand ich auch ganz, ganz toll. Auch vielen Dank für die interessanten Zwischenfragen, die ich ja Gott sei Dank wirklich sehr schnell beantworten konnte. Bin selber erstaunt. Das ist doch ein sehr klares Bild. Und die vielen anderen Facetten, ich glaube, die können wir auch mal zu einem anderen Zeitpunkt sehr, sehr gerne besprechen.
In diesem Sinne, würde mich darüber freuen.
Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD-EV-Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.